You know, it's all about the vibes, the green vibes.
Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast.
Fair Fashion, das ist auf jeden Fall ein Thema, das für viele Fragezeichen sorgt. Die Fragen, die ich mir am Anfang vor allem gestellt hatte, waren zum Beispiel, in welchen Läden kann ich Fair Fashion einkaufen? Wo bekomme ich mehr Infos? Wie heißen die Brands, bei denen ich gerne einkaufen wollen würde? Gibt es Messen, wo ich vielleicht die Kleidung mal ausprobieren kann? Ja, das sind einige Fragen und deswegen dachte ich mir, lade ich doch mal eine Fashion Revolution Ambassador ein. Was es nun jetzt mit diesem fancy Begriff auf sich hat, das klären wir später. Aber jetzt stellt sich nun die Frage, wer ist denn der Gast für diese Folge? Und der Gast für diese Folge ist Marisa. Marisa hat den erfolgreichen Green Fashion Blog namens My Fair Ladies gegründet. Sie liefert in dieser Folge alle Antworten auf meine vorherigen Fragen. Aber erstmal habe ich ihr eine Frage gestellt, und zwar, wie kommt man denn überhaupt dazu, einen grünen Fair Fashion Blog zu gründen?
Ich meine, du kommst ja ursprünglich nicht aus der Modebranche. Ich habe ein bisschen recherchiert und gelesen, dass du deinen Bachelor in Politik gemacht hast und deinen Master in Pädagogik. Deswegen wärst du für mich sozusagen branchenfremd, würde ich jetzt mal sagen. Woher kam dann das Interesse für Mode und natürlich dann auch im zweiten Step für Fair Fashion?
Ich bin ja in Lenggries aufgewachsen. Das ist so ein 9000-Einwohner-Dorf, eine Stunde weg von München. Und früher war Einkaufen für uns oder Shoppen praktisch so, dass du halt immer nach München fahren musstest, eine Stunde rein, eine Stunde wieder raus. Und als ich dann das erste Mal in Erlangen und Nürnberg gewohnt habe zum Studium, war das auf einmal total spannend, dass diese Geschäfte so direkt vor Ort waren. Genau, und dann war gerade auch so Instagram, das ging so richtig los und man hat überall Inspirationen gekriegt und ich habe dann halt einfach gern eingekauft und mich gern angezogen, wie ich es cool fand, und mir eingebildet, ich interessiere mich für Mode, sozusagen.
Wie lange ist das ungefähr her?
Das war so 2014, 2015. Und habe mir dann irgendwie aus meinem Modeinteresse raus diese Dokumentation The True Cost auf Netflix angeschaut. Ja, und das war dann tatsächlich so, dass mich das wachgerüttelt hat einfach. Also es war für mich extrem schockierend zu sehen und zu hören, über was man alles nicht nachdenkt, wenn man sich ein T-Shirt kauft. Und habe dann tatsächlich von einem Tag auf den anderen beschlossen, mein Konsumverhalten dahingehend zu ändern. Und stand aber schon erstmal so ein bisschen da und war so, okay, was heißt das jetzt? Kaufe ich nichts mehr oder was kann man dann eigentlich kaufen? Und hatte ein bisschen angefangen zu recherchieren, war alles eher schwerfällig. Da haben die grünen Blogs gerade erst so durchgestartet, würde ich sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, naja, wenn ich mir die Mühe mache, mich zu informieren, dann soll doch jemand anderes auch davon profitieren, und habe eben angefangen, diese Infos auf myfairladies.net zu sammeln. Genau.
Zurückerinnerst an der True Cost Movie, weißt du noch eine Szene, die dich so mit am meisten geprägt hat?
Also sehr schockierend fand ich eher das, dass ich diese Erkenntnis hatte, dass ich, klar, man denkt vielleicht noch an die Leute in den Textilfabriken und die dies zusammennähen, aber man, oder ich zumindest, habe nie drüber nachgedacht, dass davor ja auch noch so viele Menschen stehen, zum Beispiel in der Baumwollproduktion, die dann den Pestiziden auch ausgesetzt sind.
Die Krebsrate war ja auch extrem hoch.
Genau, genau. Und das fand ich sehr, sehr schockierend, dass man einfach hier so glücklich vor sich hin lebt auf seinem kleinen Regenbogen und man hat sich sein 9,95 Euro T-Shirt gekauft. Und selbst wenn man vielleicht noch an den einen Menschen denkt, der es irgendwie zusammengenäht hat oder so, dass man nicht begreift, wie weitreichend wie viele Menschen da mitgewirkt haben.
Zum Teil zeigt der Film ja auch, dass man komplette Dörfer zerstört oder das Grundwasser verunreinigt und damit betrifft es dann wieder alle Dorfeinwohner. Ja.
Genau, ja.
Und wie stellst du jetzt sicher, dass du Fair Fashion kaufst, sowohl in der Online- als auch in der Offline-Welt?
Also sowohl online wie auch offline schaue ich nach bestimmten Labels, denen ich inzwischen vertraue, weil ich eben einfach viel recherchiert habe.
Hast du da ein, zwei Lieblingslabels?
Ich kaufe sehr gern bei John & June zum Beispiel aus Hamburg. Das ist eher so ein bisschen minimalistischer, würde ich sagen. Oder Lanius macht auch sehr schöne, faire Mode. Das kennt man vielleicht schon eher, weil es schon ein bisschen alteingesessenes Eco-Label ist zum Beispiel. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es sehr wichtig, auf Transparenz zu achten. Also steht irgendwo, wo es produziert wurde, wie es produziert wurde, aus was es produziert wurde. Kann ich vielleicht sogar Nachfragen stellen? Es gibt ja inzwischen viele Online-Shops, wo auch Chatfenster an der Seite sind. Antwortet mir jemand, wenn ich eine E-Mail schreibe und Nachfragen stelle zu der Produktionsweise? Hat es vielleicht in irgendeiner Form eine Zertifizierung, die von einer unabhängigen Einheit kontrolliert wird? Das sind alles so Indizien. Also ich sage jetzt mal, wenn einen jemand wirklich verarschen wollen würde, kann er das bestimmt trotzdem tun, solange ich nicht aktiv mit in die Produktionsstätte fahre und es mir anschaue. Aber ein bisschen Vertrauen gehört natürlich dann grundsätzlich auch dazu.
Ich meine, manche machen das ja inzwischen sogar so, dass du auf dem Siegel einen QR-Code hast und den scannen kannst und dann siehst du die komplette Lieferkette, welche kleinere Betriebe waren daran beteiligt. Aber weil du auch meintest, man kann sich das Siegel anschauen, in manchen Siegeln steht ja auch Made in Bangladesch. Und Bangladesch ist so ein Begriff, zumindest habe ich das Gefühl, jeder verbindet damit Fast Fashion, schlechte Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit. Was sagst du dazu?
Ja, verbindet man, glaube ich, damit, weil es auch halt so weit weg ist und man es dadurch nicht kontrollieren kann, während man bei Made in Germany zum Beispiel denkt, hey, ja cool, Mindestlohn, da geht es den Arbeitern bestimmt gut. PeopleTree, glaube ich, hat sich unter anderem auch dazu extra, also hat beschlossen, in Bangladesch zu produzieren, um nicht alle Arbeitsplätze aus den Ländern rauszunehmen, was man sich ja auch also wirtschaftlich irgendwie bedenken muss, dass ja da tatsächlich die Jobs von Leuten dranhängen. Und macht selber, also hat eine eigene Firma, in der sie produzieren, wo sie mit einem Fabrikbesitzer zusammenarbeiten, der eben die gleichen Wertvorstellungen hat wie sie, kontrollieren das selber regelmäßig. Das ist, glaube ich, ein Vertrauensthema tatsächlich in dem Moment auch, wenn da sehr transparent drüber geredet wird, man sich vielleicht YouTube-Filmchen anschauen kann, wie die Produktionen besichtigen oder Fotos anschauen kann, wie die Produktion besichtigen, dann finde ich das eigentlich schön, ein schönes Signal zu sagen, okay, wir wollen den Menschen einen guten Arbeitsplatz ermöglichen und dort trotzdem produzieren.
Jetzt zurückgehen zu dem Siegel, beziehungsweise du bist jetzt, oder gehen wir mal zurück generell zu dem Thema, zum Online-Kanal. Also du gehst jetzt online einkaufen, hast du eben gewisse Brands, denen du vertraust, die, nehme ich an, auch transparenter kommunizieren, was sie machen, weil sie gerade ja für diese Werte einstehen. Dann stelle ich mir aber die Frage, wenn du jetzt offline unterwegs bist, also hast du dann da deine ausgewählten Läden, wo du sagst, da kann ich hingehen, oder ist es dir auch schon passiert, dass du einfach in einen Laden reingelaufen bist und dieser Laden hat gar nicht kommuniziert, dass er Fair Fashion auch zum Teil hat, aber hatte er dann eben doch?
Offline würde ich sagen, gehe ich, wenn dann schon, gezielt in bestimmte Läden. Ich habe da ja auch auf meinem Blog so eine Fair Shopping Map erstellt, die deutschlandweit, beziehungsweise das Ziel ist, weltweit Läden verzeichnet, in denen man Fair und Eco Kleidung, Schuhe, Accessoires und so weiter einkaufen kann. Da fließt regelmäßig relativ viel Arbeit rein, das zu überprüfen. Gibt es diese Läden eigentlich noch? Wie sieht der Internetauftritt aus? Oft schreiben mir auch LeserInnen, hey, bei mir in der Stadt gibt es noch den und den Laden, der ist noch nicht auf deiner Karte, kannst du den hinzufügen? Das ist eigentlich ein ganz guter Guide für mich so. Ich glaube auch für manche andere zum Reinschauen. Die Läden kommunizieren häufig schon sehr deutlich, dass sie Fair Fashion führen. Ich glaube einfach, weil das jetzt gerade noch Thema ist, dass man es kommuniziert. Also in meiner idealen Welt würde das ja so laufen, dass Klamotten, die nicht fair produziert sind, groß draufstehen haben, nicht fair in Kinderarbeit unter Einsatz von tausenden Chemikalien produziert und alles andere ist einfach normal und gut. Aber da wir das soweit eben noch nicht sind, ist, glaube ich, die Kommunikation schon auch noch wichtig und schön. Und es gibt einfach total viele Läden inzwischen tatsächlich. Es gibt ja auch in Berlin und in München die Green Fashion Tours, die anbieten, dass man sich bei ihnen einen Vormittag einbucht, mit ihnen durch die Stadt läuft und gezielt in Läden geht, die faire Mode verkaufen. Dort kann man dann mit den Shop-Inhabern reden, ein bisschen was über das eine oder andere Label erfahren. Also ich glaube, das Thema wächst und dementsprechend die Nachfrage und dementsprechend auch die Auffindbarkeit in der Stadt. Aber es ist natürlich trotzdem eine Herausforderung, wenn man nur gezielt in die Fair Fashion Shops geht, zum Beispiel in München, weil halt dann der eine in dem Stadtteil ist und der andere in dem Stadtteil. Und wenn ich jetzt spontan ein weißes T-Shirt oder eine Strumpfhose suche, muss ich mir halt die Zeit einplanen, genau.
Ich meine, du hast jetzt die Fair Fashion Map oder den Fair Fashion Guide erstellt, weil es anscheinend doch nicht so leicht war, die ganzen Läden zu finden. Ich gehe davon aus, dass es ja meistens kleine Läden, dass die jetzt auch nicht so die Zeit haben, so eine riesengroße Social Media oder Online-Präsenz zu haben. Wie hast du denn angefangen zu recherchieren, beziehungsweise ja, doch die ersten paar Shops zu finden? Weil jetzt sind es, glaube ich, über 155 Läden. Nicht nur in Deutschland, sondern ja auch in der Schweiz.
In den USA einige, in der Schweiz, in Österreich.
Also richtig groß. Und ich meine, also damit man sich das jetzt vorstellen kann, ist ja im Endeffekt eine Google Maps Karte, wo du alles eingetragen hast. Wie hast du denn angefangen?
Ich habe angefangen mit den Läden, die ich kannte. So, also in München gibt es ja den Dirguts zum Beispiel, einen Fair Fashion Laden, und den gibt es dreimal. Und dann dachte ich, hey, okay, cool, dann trage ich die doch jetzt mal ein, dann findet die vielleicht auch noch jemand. Dann kam der erste Städtetrip nach Hamburg, dann habe ich mir da Läden angeschaut auch, die eingetragen, Berlin und so weiter. Also viel war tatsächlich mit eigenem Urlaub verknüpft. Und dann, als meine Blog-Reichweite gewachsen ist, kam viel auch eben über Kommentare, über Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, bei mir gibt es eben noch den und den Laden, kannst du den noch eintragen? Oder ich habe den und den Laden eröffnet, kannst du den eintragen? Und dann schaue ich mir immer einfach eben kurz die Internetseite an, schaue, welche Labels sind da vertreten, weil ich ja leider nicht überall selber hinfahren kann. genau, und so ist es irgendwie selbstständig gewachsen. Dann gab es den USA-Urlaub, dann fahre ich natürlich auch gerne, wenn ich im Urlaub bin, möchte ich nicht in irgendeinem Laden einkaufen, sondern informiere mich, gibt es vielleicht Labels, die es auch nur dort gibt, und trage dann die Läden gleich ein. So ein bisschen Hobby und Einkaufen und Blog verbunden. Ja.
Okay, aber das heißt dann, du checkst die Läden, wenn die jetzt eine Online-Präsenz haben, durch ihre Labels. Also du hast in deinem Kopf so eine Bandbreite auch an Labels, weil ich meine, du machst das jetzt auch schon sehr lange, dass du schon anhand vielleicht 4, 5 Labels sagen kannst, okay, die sind jetzt fair, nachhaltiger unterwegs, bewusster unterwegs als andere Läden.
Genau. Und wenn ich die Labels nicht kenne, was ja durchaus gerade in anderen Ländern vorkommen kann, lese ich mir auf die Philosophie-Seite durch von dem Shop. Die meisten Shops, die sich mit dem Thema irgendwie Fair und Eco-Fashion beschäftigen, kommunizieren das ja auch deutlich. Oder gehe dann über dem Shop auf die unbekannten Labels und lese mir das dann nochmal durch, was die machen. Also es ist schon ein längerwieriger Prozess, sich das anzugucken, auf jeden Fall, genau. Aber die Bandbreite an Labels in meinem Kopf ist natürlich zwangsläufig gewachsen, auch durch die Messebesuche. Also wenn man eben auf der Neonyt, das ist ja eine Fachbesuchermesse im Rahmen der Fashion Week, da lernt man einfach extrem viele auch von den Gründern tatsächlich kennen. Das schafft unglaubliches Vertrauen, wenn du denjenigen siehst, der das Label geschaffen hat und der dir erklären kann, wieso er die und die Fabrik ausgewählt hat. Auf der Greenstyle lernt man dann wieder andere Labels kennen, auch auf kleineren Messen wie jetzt dem Heldenmarkt oder Veginale, Fairgoods, was es da alles gibt, sind ja immer irgendwelche Eco-Fashion-Brands vertreten und dann kennt man sie irgendwann einfach, sage ich mal.
Ja, klar, ist ja doch. Also es gibt viele Labels, aber trotzdem ja. Treffen gibt es noch nicht so viele Veranstaltungen, dass ich so auseinanderziehen würde, sondern man trifft sie ja alle wieder auf diesen kleinen Veranstaltungen, die es dann in Deutschland gibt. Okay, und auf deinem Blog steht ja auch, dass du ein Fashion Revolution Ambassador bist. Vielleicht kannst du mal erzählen, was man darunter versteht.
Genau, also es gibt ja die Fashion Revolution Week anlässlich des Einsturzes von dem Rana Plaza Fabrikgebäude. Hat sich dieses Fashion Revolution Movement gegründet, um eben aufzuzeigen, wie gefährlich die Textilindustrie ist für die Arbeiter, wie unsicher die Arbeitsbedingungen sind. Und es gibt in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern Fashion Revolution Ambassadors, die versuchen vor allen Dingen zur Fashion Revolution Week im April die Leute zu vernetzen, aufmerksam zu machen auf das Thema, ein bisschen die Events zu organisieren, sozusagen ansprechbar zu sein für Leute, die sich bei Fashion Revolution Deutschland melden, aber sagen, sie sind aus München, dann können die sagen, hey, meldet euch doch bei Miriam oder bei Marisa und trefft euch, tauscht euch aus. Genau.
Macht ihr dann Treffen oder findet man euch in der Fußgängerzone mit einem Stand?
Also es gab jetzt, letztes Jahr hatten wir tatsächlich einen Informationsstand während der Fashion Revolution Week in München in der Fußgängerzone. Es gab aber drumherum verschiedene andere Events. Wir hatten ein Eco-Blogger-Treffen gezielt für die Blogger aus dem Süden. Ich glaube, irgendwo wurde auch der The True Cost Movie gezeigt. Es gibt inzwischen durch Miriam Svent und die Greenstyle gibt es Treffen unter dem Namen Salon Green, wo sich Leute die in irgendeiner Form sich engagieren wollen oder sich interessieren, einbringen können. Genau, ja.
Vielleicht meintest du Miriam und die Greenstyle auch mal kurz vorstellen, weil mir ist es ein Begriff, weil als ich mich letztes Jahr angefangen habe, mal mehr über Fair Fashion zu informieren, war dann zufällig die Greenstyle und das hatte ich dann über einen anderen Blog gelesen und da kam ich dann in Berührung mit den ersten Marken und jetzt ein Jahr später hat sich das schon ein bisschen weiterentwickelt, aber vielleicht möchtest du es mal kurz vorstellen.
Genau, die Greenstyle ist gegründet eben von Miriam Sment, Journalistin und Bloggerin und Fair Fashion Revolution Ambassador und so ein bisschen mein Bloggerpartner in Crime, hat diese Verkaufsmesse für faire Mode gegründet mit einem Konferenzrahmenprogramm. Die findet jetzt im Oktober das dritte Mal statt im Haus der Kunst. Nee, nicht mal im Haus der Kunst, Entschuldigung, sondern im ISA-Forum. Das erste Mal war im Haus der Kunst, jetzt ist es im ISA-Forum. Genau, in München und ist eben wie in eine normale Messe, bei der aber Leute auch einkaufen können und ist damit auch die erste Verkaufsmesse für Fair Fashion. Genau.
Und man könnte jetzt denken, okay, Fair Fashion ist ja noch so klein, aber als ich das erste Mal da war, war es ja schon riesig. Gefühlt waren schon über 50 Marken, egal jetzt von Klamotten bis Beauty, war ja alles dabei, Schmuck beispielsweise. Ja. Und die Talks waren super cool, weil sie ja verschiedene Marken, und es sind ja nicht nur kleine Marken, sondern auch größere, aber manchmal gab es ja auch so welche, die gesagt haben, hey, ich habe eigentlich nur einen Vollzeitjob, aber ich habe jetzt trotzdem ein Produkt gegründet, weil ich es irgendwie cool finde. Und wenn man dann da so die persönliche Liebesgeschichte hinter dem Produkt erzählt bekommt, das war echt, war ja, mega cool.
Das finde ich ist, also das ist auch das, was es für mich ausmacht eigentlich, dass es halt eine Geschichte gibt hinter den Produkten. Du kaufst nimmer das, die eine weiße Bluse aus der Masse von 20.000 und alle anderen haben die auch, sondern es gibt irgendwie einen Hintergrund dazu, entweder zum Stoff oder zu dem, wer sie genäht hat oder wo sie herkommt oder, ja.
Genau. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr steht in der Fußgängerzone, wie sprecht ihr die Leute denn an oder kommen die Leute auf euch zu? Weil das Thema ist doch nicht so nahbar. Ja.
Wir hatten uns dafür das Thema Jeans entschieden, weil das Thema Mode und die Umweltauswirkungen ist ja sehr, sehr groß und wir wollten es ein bisschen runterbrechen auf das Thema Jeans, Wasserverbrauch, Umweltbilanz von der Jeans und hatten ganz viele Jeanshaufen rumliegen und eben so ein paar Pinnwände mit Informationen. Haben jetzt aber die Leute nicht unbedingt angesprungen, sondern wollten auch, dass man die Chance hat zu gucken, dass die zu uns kommen können. Und es war ganz witzig, weil manche kamen und wollten sich Jeans aussuchen, wollten welche mitnehmen, weil das waren auch die Jeans alle super in Ordnung. Ja, manche haben es auch gar nicht verstanden. Die, die es schon verstanden haben, waren eh schon irgendwie informiert. Also für uns war das Fazit tatsächlich ein bisschen, dass so ein Stand in der Fußgängerzone doch einfach sehr, sehr schwierig ist. Ja.
Es ist auch nicht so leicht, die breite Masse dafür zu sensibilisieren, wieso man Jeans vielleicht nicht mehr tragen sollte, unter welchen Bedingungen das hergestellt wird. Aber ihr habt auf jeden Fall Aufmerksamkeit bereitet, weil wenn ich mir vorstelle, jemand möchte eine Jeans kaufen und dann erklärt man ihm, nee, also eigentlich sind die nicht zum Verkauf, sondern wir wollten darauf hinweisen, dass das und das nicht, ja, nicht richtig funktioniert.
Wobei lieber dann die Jeans, gell, weil die wären dann ja Secondhand gewesen in dem Moment.
Also die habt ihr euch woher geholt, die ganzen Jeans?
Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht mehr falsch erinnere, war das eine Spende vom Vinties in München, also von dem Secondhand-Laden, genau. Ja.
Wir kommen jetzt noch zu diesen klassischen Vorurteilen, dass Fair Fashion immer teuer ist. Und deswegen sagen viele, ich würde ja gern anfangen, aber ich kann nicht, weil es ist einfach zu teuer. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was war denn dein, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dein billigstes und dein absolut teuerstes Teil?
Das billigste waren wahrscheinlich irgendwelche Socken. Ich weiß nicht mehr genau welche, aber es waren bestimmt Socken. Ich kaufe sehr gerne bunte Socken. Das teuerste, ich gehe gerade gedanklich meinen Kleiderschrank durch, war vielleicht ein Shirt von Elsien Gringhuis, wenn ich es richtig ausspreche, das irgendwie 90 Euro gekostet hat oder so.
Okay, es geht jetzt aber noch. Ich hätte jetzt irgendwie noch einen schockierenderen Wert erwartet.
Ja, also im Taschenbereich oder im Schuhbereich wird es dann vielleicht noch mal teurer. Ich bin jetzt eher so von Kleidung ausgegangen.
Was gibst du denn durchschnittlich so aus? Kannst du das grob sagen?
Inzwischen tatsächlich gerade recht wenig oder fast nichts mehr, weil ich jetzt bestimmt 3 Monate gar nichts mehr gekauft habe, weil ich irgendwie einfach nichts gebraucht habe und bei jedem Ding, wo ich mir dachte, hey, schön, überlege ich mir mal, war es nach 3 Tagen so, ach, okay, naja, brauche ich eigentlich doch nichts. genau, also von dem her ist ein Durchschnittswert, könnte ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Aber ich stoße mich ein bisschen an dem Wort teuer, weil ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir halt den Bezug zu wahren Kosten verloren haben. Weil wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste das T-Shirt hier in Deutschland produzieren und müsste das nähen, wenn ich das könnte, und was ich dann wahrscheinlich in der Stunde verlangen müsste, um irgendwie, wenn man das auf einen Monat rechnet, davon leben zu können, dass ich T-Shirts nähe, dann wird das halt ein reeller Preis. Und ich glaube, wir haben einfach den Bezug dazu verloren, was es kosten müsste, wenn da für jeden was hängen bleiben soll. Und kaufen, also ich glaube, viele kaufen aber auch eine ganz große Masse an Teilen, weil sie eben günstig ist, anstatt auf die 2-3 Teile zu setzen, die teurer wirken oder teurer sind als das günstige.
Dafür eine bessere Qualität haben, länger halten.
Und vielleicht sich auch mehr Gedanken gemacht haben drüber,
ja.
Möchte ich das wirklich? Weil ich glaube, auch wenn ich jetzt 9,95 für ein T-Shirt zahle, das bloß einmal anziehe, weil es genau für einen Anlass gedacht war und es dann wieder wegschmeißt, dann finde ich die 9,95 Euro auch,
ja,
Quatsch dafür auszugeben. Ja.
Ich sehe es auch ein bisschen so an als eine Art, ja, klingt vielleicht doof, aber als eine Art Lebensaufgabe, weil ich habe jetzt gesehen, ich bin früher sehr viel weggegangen und meine Weggeh-Kleidung oder mein Sortiment, das ist natürlich nicht so groß wie jetzt mein Tagessortiment und dementsprechend sind das halt so, keine Ahnung, 5, 6, 7 Teile, die ich aber so kombinieren kann, dass ich das jetzt eigentlich seit Jahren trage und immer wieder aber wirkt es halt anders und cool und ich fühle mich total wohl damit und ich liebe die Teile auch. Und das ist jetzt mein Ziel, das aber auch hinzubekommen für den Alltag, was sich natürlich schwieriger gestaltet, weil mein Alltag momentan, das ist bei mir, noch mehr Klamotten hat. Und da erstmal rauszufinden, was ziehe ich denn wirklich an und welches Teil habe ich, was nicht so speziell ist oder was vielleicht speziell ist, ich dann aber mit weniger Dingen kombinieren kann, das ist so eine Aufgabe, die man, finde ich, noch meistern muss. Dann muss man sich natürlich, wenn man das dann sich für sich entschieden hat, sich dann bewusst dem zu entziehen, zu sagen, hey, es gibt wieder, keine Ahnung, jetzt ist Summer Sale, es gibt neue Herbstmode, nochmal in sich gehen und sich wirklich zu fragen, brauche ich das? Ist das alles so neu? Weil was mir vorher auch nicht klar war, zum Beispiel Secondhand, wenn wir jetzt da drauf gehen oder auch Fair Fashion, ist egal, beides. Aber vor allem Secondhand ist mir aufgefallen. Ich folge da auch so ein paar verschiedenen Influencern auch, wie die sich neu erfinden. Und mir war nie bewusst, dass die Klamotten Secondhand sind. Und jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich mir jedes Mal wieder, es ist Wahnsinn, was das so geile Sachen sind, die so passen zur aktuellen Zeit und ausgeflippter sind oder individueller als jedes andere Stück, was ich bei gewissen großen Marken sehe.
Ja. Ich meine, es kommt ja alles wieder. Das sieht man ja tatsächlich, dass sich Trends wiederholen und es ganz gut ist, wenn irgendwie die Mama oder die Oma irgendwas aufgehoben hat, was man jetzt nochmal anziehen kann. Ja. Aber wenn man sich Secondhand kaufen möchte, verstehe ich natürlich auch, dass wenn man auf der Suche nach was Bestimmtem ist, weil man jetzt sagt, hey, okay, meine Jeans ist kaputt, ich brauche eine neue Jeans, dass es dann aufwendiger ist, die richtige Größe zu finden, zum Beispiel.
Man muss es wieder neu erlernen, weil ich finde halt, wir haben damals erlernt von 16 erste Mal irgendwie Shopping-Events mit seinen Mädels, was man haben möchte, zu welchem Laden man geht, wo die Jeans am besten passt und jetzt muss man halt wieder bei Null anfangen, weil die meisten Marken nicht fair produzieren, nicht nachhaltig produzieren. Und das ist halt einfach mal wieder eine kleine Aufgabe, sich da reinzufinden, zu schauen, welche Marke passt denn und so weiter.
Ja, und das ist, glaube ich, das, was vielen zu anstrengend ist.
Das glaube ich auch.
Weil wenn ich jetzt sage, hey, mir passen die Jeans von Dawn Denim total gut, bringt es den meisten anderen Leuten ja nichts, weil ja niemand die exakt gleiche Figur hat oder jemand Wert legt auf eine andere Passform.
Ja, und da muss man sich, glaube ich, überwinden. Also ich hatte auch Jeans mein Leben lang Probleme und ich musste mich auch mal überwinden, jetzt woanders zu schauen, was preislich aber eigentlich ähnlich war wie Fast Fashion, was ich auch faszinierend finde, weil man dann auch weiß, wer die Marge einsteckt bei den teuren Dingen. Und bin da jetzt zum Beispiel auf Nudie Jeans, habe es jetzt einfach ausprobiert und ich liebe diese Jeans. Also bei mir passt die halt super, ein gewisser Schnitt und das ist das Beste, was ich irgendwie machen konnte. Und jetzt brauche ich die ganzen anderen Sachen auch nicht mehr, weil ich weiß, ich kann zu der Marke und da bekomme ich dann meine Jeans, die man sich jetzt auch nicht jedes Jahr kaufen muss, sondern die auch lang genug hält.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist leider trotzdem ein Grundproblem dieses nachhaltigen Lebensstils, glaube ich, dass man einfach tatsächlich schauen muss, wie lebe ich und wie möchte ich leben und was sind dann für mich die passenden Alternativen. So, weil auch so dieses Thema funktionaler, minimalistischer Kleiderschrank, so im Sinne von Capsule Wardrobe, das sieht in einer Region, wo es immer warm ist, bestimmt nochmal anders aus als in einer Region, wo es tatsächlich sehr, sehr kalt wird im Winter und man wechseln muss. Oder gerade mit diesem Thema weniger Müll begegnet mir das auch oft, dass die Leute fragen, ja, aber was soll ich wie anders machen, was soll ich kaufen? Und wenn ich meine Shampoo-Empfehlung gebe, hilft dir das vielleicht ja nichts, weil du eine ganz andere Haarstruktur hast oder ganz andere Bedürfnisse hast. Ja. Also man muss tatsächlich erstmal gucken, was passt für mich, was kann ich bei mir umsetzen.
Genau, und dann eben deinen Blog beispielsweise nutzen, um sich zu informieren, inspirieren zu lassen und dann zu schauen, hey, sind da vielleicht ein, zwei Marken dabei und schaue ich mir mal die Philosophie eines Unternehmens an und verstehe, was der Unterschied ist zu Fast Fashion und zu den Philosophien von anderen Fast Fashion Unternehmen. Dann würde ich jetzt zu den letzten drei Fragen kommen. Wenn du jetzt ein Werbeplakat hättest, was du irgendwo platzieren könntest, also egal in welcher Stadt, in welchem Land, welche Message würdest du platzieren?
Ich glaube, ich würde so, es geht auch ohne Plakate machen, so. Es geht auch ohne Strohhalm, es geht auch ohne den Wegwerfbecher, es geht auch ohne Müll quasi so in dem Rahmen mit verschiedenen Alltagsdingen, über die sich Leute dann vielleicht mal Gedanken machen und denken, ja stimmt, hey, ja, es geht eigentlich auch ohne.
Was wären deine drei Lieblingsprodukte, die du da drauf platzieren würdest?
Also der Strohhalm, also der Plastikstrohhalm, der Pappbecher, also so der Wegwerf-to-go-Becher, und ich glaube, diese windigen Obst- und Gemüse-Plastiktüten, diese ganz dünnen, genau, das wären so meine Top 3, ja.
Und was sind deine drei Alternativen dafür, die du in deinem Alltag einsetzt?
Also Strohhalm entweder keinen oder Glas oder Edelstahl oder Stroh oder Papier oder, ja.
Stroh gibt's auch.
Es gibt tatsächlich Strohhalme, ja. Also daher kommt auch der Name Strohhalm.
Ja. Ach so, hast du die schon mal ausprobiert?
Nee, die habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Also ich hatte schon Nudeln.
Ja. Genau, das hatte ich jetzt auch am Wochenende auf meinem Geburtstag.
Ja. Genau, aber Stroh hatte ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Aber bei mir ist eher so, ich brauche irgendwie keinen Strohhalm. Beim Pappbecher oder beim Coffee-to-go-Becher wäre es entweder der eigene Becher oder eben Recap zu nutzen. Die bieten ja ein Mehrweg-Pfandbechersystem deutschlandweit an. Genau, sind auch aus München. Und bei der windigen Plastiktüte wäre es entweder, naja, lose und reinlegen oder sich Baumwollsäckchen nähen oder mitnehmen oder, ja, genau.
Okay, dann zum zweiten. Und zwar, welcher Einkauf unter 100 Euro, also welcher grüne Einkauf, hat dich maßgeblich beeinflusst, inspiriert? Oder einfach nur gut getan?
Also tatsächlich sehr positiv beeinflusst hat das Buch 5 Hausmittel ersetzen eine Drogerie von Smarticula. Das basiert auf diesen 5 Zutaten Zitronensäure, Waschsoda, Natron, Essigessenz und Kernseife und hat Rezepte von, ja, wie du damit Haare waschen kannst, wie du damit deine Wäsche waschen kannst, wie du dir damit selber einen Badreiniger machst, wie du Münzen damit reinigst, wie du dein Silberbesteck putzt. Also es ist tatsächlich alles drin, was man irgendwie so im Alltag brauchen könnte. Und das ist so ein bisschen meine Öko-Haushaltsbibel sozusagen. Das steht hinten in der Küche und wenn ich irgendwie nachgucken will, wie kann ich irgendwas sauber machen oder wie mache ich mir selber Spülmittel, dann nehme ich das Buch. Diese 5 Zutaten habe ich eigentlich immer daheim und dann kann man sich das schnell zusammenmischen.
Dann kaufst du auch gar keinen Essigreiniger beispielsweise oder andere Putzmittel mehr, sondern du machst das alles selber?
Genau, also ich kaufe mir manchmal Waschmittel zum Abfüllen in so einem Unverpacktladen, einfach weil das immer irgendwie noch einen Ticken intensiver riecht, als wenn ich selber mische oder weil mir manchmal die Konsistenz nicht so gelingt. Aber ansonsten, also so Spülmittel zum Beispiel mache ich selber oder auch Pulver für die Spülmaschine, Waschmittel habe ich schon selber gemacht, meinen Badreiniger, da habe ich mir einen so einen Allzweckreiniger gemacht. Ja, und das ist wesentlich günstiger, wesentlich gesünder, wenn man sich so immer diese Warnhinweise auf den Putzmitteln zum Beispiel anschaut. Und ich finde es auch total befreiend für den Kopf, weil du hast halt irgendwie einen Reiniger, den benutzt du für alles, musst dich nicht über irgendwelche Entsorgungen von den Flaschen kümmern. Und wenn er leer ist und es ist Sonntag, dann machst du ihn dir neu, brauchst ihn nicht einkaufen. Ja.
Das ist echt sehr cool. Und wird alles so schön sauber?
Ja, es wird alles schön sauber. Also, wobei ich auch festgestellt habe, dass es beim Putzen oft ja eher auf das Schrubben an sich ankommt, als auf den Super-Power-Reiniger. Genau. Nee, also ich bin echt sehr zufrieden.
Und dann zum letzten, bitte vervollständige, Nachhaltigkeit ist?
Nachhaltigkeit ist, ja, bewusst zu leben mit Rücksicht auf Menschen, Tiere und Umwelt, würde ich sagen. Und der einzige richtige Weg, ja.
Ja, erstmal ein Bewusstsein einfach zu schaffen. Und wie du vorhin schon sagtest, es gibt nicht, ist das, was viele auch von mir erwarten. Oft sagen Leute, ja, in deiner neuen Folge, es waren jetzt nicht so neue Tipps, wusste ich schon alles. Ja, kann sein, aber die Frage ist trotzdem, ob du es umsetzt. Weil es sind eben schon immer wieder neue Anregungen, die immer jemand gibt. Also wie du hast mir jetzt heute auch schon wieder ganz viele neue Anregungen gegeben. Die Frage ist aber trotzdem, ob ich es umsetze und ob ich dann Bewusstsein dafür entwickle und darüber nachdenke, wieso es relevant wäre, das umzusetzen.
Ja, und ich glaube, dass es halt einfach ganz, 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 ganz viele Leute noch nicht wissen trotzdem. Und hoffentlich hört dann da immer ein neuer Mensch mindestens zu, der dann sagt, hey, cool, habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, gut zu wissen. Weil ich finde, sobald man seine grüne Blase verlässt, also mir geht es schon so, dass ich einfach umgeben bin von Menschen in meinem Freundeskreis, von Gesprächen wie jetzt irgendwie mit dir oder in dieser Eco-Blogger-Szene auch, die halt schon alle so ein bisschen die gleichen Ideen und Werte haben, aber dann geh mal wieder nach München in die Fußgängerzone und schau dich um und du denkst so, hä? Die haben da ja alle noch nie was davon gehört oder sie ignorieren es gekonnt. Ja,
aber ich glaube, die meisten haben es noch nicht gehört und sagen, hey, ich habe genug eigentlich mit mir selber zu tun, ich muss doch jetzt nicht auch noch mich um andere Dinge kümmern. Aber das Schöne ist, wenn du vielleicht das jetzt auch zum 25. Mal schon mal gehört hast, dass du meiner Meinung nach das nächste Mal in den Supermarkt gehst, wenn du dann eine Plastikhülle siehst, du schon kurz drüber nachdenkst, kaufe ich jetzt oder nicht. Wenn du es dann kaufst, okay, dann hast du dich dafür entschieden, aber du hast drüber nachgedacht.
Ja, hoffentlich, ja. Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, wenn der Klimawandel stinken würde, würden alle anfangen, was dagegen zu machen. So. Und dass dich das halt aber im Hier und Jetzt teilweise noch nicht so sehr beeinträchtigt, ist halt das Problem, dass viele dadurch nicht aktiv werden. Aber wenn es jetzt nach faulen Eiern stinken würde den ganzen Tag, wenn man im SUV rumfährt und nur noch Plastikverpackungen benutzt und so, dann würde man vielleicht sagen, hey, okay, gut, dann lass uns mal was dagegen tun, weil das hält sonst ja keiner aus.
Und das ist für mich auch mal das Beispiel, wie die Meere jetzt aussehen. Damit können sich die meisten identifizieren, weil sie ja Angst haben, hey, ich kann nicht mehr in Urlaub oder ich tauche und ich sehe keine Fische mehr. Und darauf sitzt sich jetzt ja so langsam auch hier das Unternehmen, auch Unternehmen oder Unternehmer, die vorher nicht so nachhaltig waren, die sagen dann, wir nutzen Plastik für das und das Produkt, weil eben jeder mit Plastik was anfangen kann. Genau, und da findet das aber meiner Meinung nach nur statt, weil man halt eher ein Identifikationspotenzial hat und Bilder gesehen hat. Aber an sich, dass Klimawandel stattfindet und so, es ist ja, also keine Ahnung, hätten wir jetzt so eine lila Wolke irgendwie, dann würden die Menschen auch mehr drüber nachdenken. Aber so, es betrifft einen ja nicht. Genauso, also nicht wirklich. Außer man merkt halt, dass es heißer wird, okay, aber dann denken sich die Leute, geil, heißer Sommer. Aber dass andere Menschen vielleicht wegen dem Klima flüchten oder so weiter, das ist jetzt präsenter, aber es betrifft einen, wenn man die Augen verschließen möchte, kann man es immer noch machen.
Genau.
Sagen wir es mal so.
So, die heutige Folge wurde gesponsert von Trendrider, einem Startup aus Berlin, bei denen ihr nachhaltige Trendboxen erhalten könnt. Was heißt das? Ihr bekommt einmal im Monat eine Trendbox zugeschickt mit nachhaltigen Produkten, die ganz unterschiedlich sein können. Ich hatte jetzt meine zweite Box bekommen. Das Thema war Reisen, was ja passend war, weil es einen Hint gibt auf die nächste Folge. Und zwar habe ich in dieser Box beispielsweise ein Magazin gehabt namens Anderswo. Das ist ein nachhaltiges Magazin, das seit 30 Jahren einmal im Jahr erscheint und darüber berichtet, wie man nachhaltiger reisen kann. Fand ich ganz spannend, ich kenne mich da noch nicht so aus und es gab tolle neue Routen, die man auch in Europa oder auch in Deutschland entdecken kann. Außerdem hatte ich diesmal die Möglichkeit, verschiedene Lebensmittel zu testen. In dem Bereich kenne ich mich noch nicht so aus. Und diesmal hatte ich beispielsweise eine Gewürzmischung, die inspiriert war von Thailand, von Beltane Naturkost. Oder ein Reisgericht von Nabio, die indonesisch inspiriert waren. Außerdem gab es ein Bienenwachstuch, made in Stuttgart, von Beeskin. Und das war für mich ganz cool, weil ich in der letzten Folge erst darüber geredet hatte und es selber noch nicht ausprobieren konnte. Mit meinem Code GREEN10 erhaltet ihr bei Trendrider 10% Rabatt. Ich finde es cool für Leute, die einsteigen möchten oder die man vielleicht überzeugen möchte und denen man dann zeigen kann, hey, es gibt Dinge, mit denen ihr auch anders agieren könnt. Wie gesagt, das war ein Hin zur nächsten Folge. In der nächsten Folge ist nämlich KLM zu Gast und es dreht sich alles um das Thema, wie fliege ich nachhaltiger. Also seid gespannt und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche.